Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Willkommen zum Info auf Radio Bern vom Dienstag, dem 10. Februar 2015. Das sind die Themen von heute. Gegen die zunehmende Abschottung und Ausgrenzung braucht es eine politische Bewegung. Aufbruchstimmung am ersten Schweizer Migrant-Innenkongress. Ohne Kündigung der bilateralen Verträge bleibt die Abschottungsinitiative kaum durchsetzbar. RASA-Initiative für neue Abstimmung erhält Auftrieb. Und trotz Friedensverpflichtungen forschen deutsche Universitäten fürs Militär. Zivilklauseln sind oft leere Versprechen. Am Mikrofon begrüßt Jonas Jakob.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute mit Wilma Rall.
Der Medienkonzern Tamedia kauft die Online-Auktionsplattform Ricardo und bezahlt dafür 240 Millionen Franken. Die Schweizer Wettbewerbskommission muss dem Kauf noch zustimmen. Damit will Tamedia laut eigenen Aussagen die führende Stellung im Schweizer Online-Markt stärken. Der Tamedia-Konzern wächst also munter weiter. Auf das publizistische Kerngeschäft scheint dies hingegen wenig positive Auswirkungen zu haben. Seit Jahren klagen JournalistInnen über steigenden Kostendruck, über Druck, Synergien zu nutzen und die Produktivität zu steigern. Vor 5 Jahren hatte der Tamedia-Verlag 75 Stellen gestrichen und die Löhne der Austragenden gekürzt. Das Redaktionsbudget war laut Blick von rund 50 Millionen um fast einen Viertel zusammengestrichen worden. Die Rechtsbürgerlichen starten gut ins Wahljahr 2015, ganz im Gegensatz zu den Mitte- und den Linksparteien. Bei den kantonalen Wahlen in Basel-Land hat die BDP über 40% der Stimmen verloren. Ihr verbleibt ein Sitz im Kantonsparlament. Auch die Grünen haben im Parlament deutlich Sitze verloren. Ihren Sitz in der Kantonsregierung aber konnten sie halten. Die SP bleibt zwar im Parlament gleich stark, fliegt aber aus dem Regierungsrat. Ungute Vorzeichen für die Linksparteien, für die nationalen Wahlen im Herbst. Anders sieht es aus bei den Mitte-Rechtsparteien SVP und FDP. Beide haben in Basel-Land an Parlamentssitzen zugelegt. Ehrenamtliche Arbeit fördert offenbar die Gesundheit. Berufstätige Menschen, die nebenbei Freiwilligenarbeit leisten, sind gesünder, wie eine Studie des Schweizerischen Nationalfonds herausfand. Trotz zusätzlicher Belastung hätten sie das Gefühl, erfolgreich etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu leisten, was wiederum gesundheitsfördernd sei, schreiben die Autorinnen der ETH und der Universität Zürich. Wir hoffen, dass dies auch auf unsere freiwilligen Sendungsmachenden von Radio Bern Rabe zutrifft. Sie versuchen es trotz eisigen Temperaturen und extremen Wetterbedingungen und nehmen dabei selbst den Tod in Kauf. Vor der italienischen Insel Lampedusa sind laut Medienberichten 29 MigrantInnen erfroren. Sie starben an Unterkühlung in einem klapprigen Boot auf der Überfahrt von Libyen nach Italien. Damit wächst in Italien erneut die Forderung nach effizienteren Rettungsmaßnahmen. Seit November koordiniert nicht mehr Italien, sondern die EU-Grenzschutzagentur Frontex den Einsatz im Mittelmeer. Menschenrechtsorganisationen warnen schon länger, dass es Frontex mehr um Abschreckung als um die Rettung von Flüchtlingen gehe. Zum Wetter. Morgen Mittwoch bleibt es sonnig mit teils Hochnebelfeldern am Morgen. Die Temperaturen steigen von am Morgen -3 bis am Nachmittag auf 7 Grad. Donnerstag und Freitag bleibt alles wie gehabt. Falls uns der Hochnebel keinen Strich durch die Rechnung macht, bleibt es sonnig und mild bei bis zu 8 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Was tun gegen die zunehmende Ausgrenzung, Abschottung und Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz? Ein Ja nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative ist klar, es braucht einen gemeinsamen Kampf. Es braucht eine politische Bewegung der MigrantInnen in der Schweiz. Unter diesem Vorzeichen fand am Wochenende in Bern der erste Schweizer Migrantinnenkongress statt. Organisiert von der Gewerkschaft Unia, der Organisation Secondas Plus und der Federazione Colonie Libere Italiane. Ein Kongress geprägt von Aufbruchsstimmung, meint Rita Schiavi von der Unia-Geschäftsleitung.
Viele Beteiligte haben gesagt, schon lange wäre das nötig gewesen. Die Migrantinnen und Migranten hätten eigentlich nach dem 9. Februar nicht reagieren können auf diese Ohrfeige, muss man sagen, die sie zum x-ten Mal bekommen haben vom Schweizer Stimmbürger und Stimmbürgerin. Und es sei wichtig und nötig, dass wir jetzt zusammenstehen und uns zu Wort melden.
Es war ja ein Kongress, wo sehr viele Migrantinnenorganisationen anwesend waren. Es ging dann darum, eine politische Bewegung zu schaffen. Wie schwierig war es denn, all diese doch diversen Forderungen, die man hat? Also wenn man jetzt Vertreterin der neuen Migration, der alten Migration, Sans-Papiers, Flüchtlinge und so weiter und so fort, wie schwierig war das, all diese Forderungen auf einige gemeinsame Nenner zu bringen?
Es war eigentlich nicht sehr schwierig. Das wird auch im Manifest klar festgehalten. Irgendwo sind alle entweder wegen ihres Namens oder wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer Sprache, alle erleben in irgendeiner Form Diskriminierung. Und das ist, glaube ich, das, was uns verbindet. Es ist eine allgemeine Politik der Fremdenfeindlichkeit, des Rassismus auch, die hier betrieben wird, vor allem von einer Partei, um selber stark zu werden und um die Migrantinnen und Migranten insgesamt zu schwächen. Und ich glaube, das ist erkannt worden. Man beginnt meistens bei den Schwächsten. Das sind oft die Flüchtlinge, das sind die Sans-Papiers. Aber es trifft am Schluss alle.
Sie haben es angesprochen, es wurde ein Manifest erarbeitet, das die Grundlage bieten soll für die zukünftige Zusammenarbeit aller Organisationen. Was ist die Hauptaussage oder was beinhaltet dieses Manifest?
Die Hauptaussage ist sicher die Feststellung, nur wenn Migrantinnen und Migranten auch selbstbewusst zusammenstehen und ganz klar sagen, Migration ist eine Tatsache. Migration hat viele Gesichter. Es ist eine Tatsache, dass die Schweiz längst ein Land ist, das von Migration geprägt ist. Und was, glaube ich, neu ist, gerade auch gegenüber, ich sage jetzt mal, der alten Migration, ist, dass heute ein neues Selbstbewusstsein auch da ist, vor allem natürlich bei den Jüngeren, dass man endlich mal sagt, hallo Leute, wir sind da, wir bleiben, das steht ja auch am Schluss im Manifest, wir werden mehr und wir wollen als Teil dieser Gesellschaft anerkannt werden.
Nach dem ersten Schweizer Migrantinnenkongress, was bleibt? Wie sieht die Zukunft aus?
Der Kongress war ja erst ein Anfang. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Wir haben 4 Arbeitsgruppen und eine Koordination. Und jetzt wird diese Koordinationsgruppe zusammensitzen und schauen, wie wir die Arbeit zukünftig organisieren wollen. Welche Strukturen wollen wir uns geben und vor allem auch, welche Aktionen werden jetzt folgen nach diesem Kongress.
Soweit Rita Schiavi von der Unia-Geschäftsleitung. Eine Homepage hat der Migrantinnenkongress noch nicht. Erste Infos zum Manifest und den einzelnen Resolutionen gibt's auf der Unia-Homepage. Den direkten Link gibt's auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info.
Gestern vor einem Jahr hat das Schweizer Stimmvolk knapp Ja gesagt zur Abschottungs- oder Masseneinwanderungsinitiative der SVP. Letzte Woche versuchte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, die stockende Verhandlung mit der EU in Gang zu bringen. Außer einem Küsschen auf die Wange der Justizministerin schenkte Europa der Schweiz jedoch nichts. Es scheint, die Abschottungsinitiative lässt sich nicht durchsetzen, ohne die bilateralen Verträge mit der EU aufzukündigen. Immer mehr Politiker und Politikerinnen verlangen deshalb eine neue Abstimmung über den bilateralen Weg. Für ein konkretes Projekt werden jetzt schon Unterschriften gesammelt. Die Initiative Raus aus der Sackgasse, kurz RASA, will die zwei neuen Verfassungsartikel wieder streichen, die vor einem Jahr angenommen wurden. Das äußerst knappe Ja vom 9. Februar 2014 soll rückgängig gemacht werden. Gestern standen mehrere RASA-Menschen auf dem Berner Bärenplatz und sammelten Unterschriften. Michael Spahr hat RASA-Mitinitiant Lucius Brodbeck gefragt, wie die Stimmung in der klirrenden Kälte sei.
Also die Stimmung ist eigentlich sehr gut. Wir sind jetzt heute seit 11 Uhr sind wir hier in Bern und ich denke, es ist ein guter Platz hier zu sammeln. Es läuft eigentlich wirklich relativ rund. Es sind auch mehrere Leute heute hier. Und eigentlich nur positiv bis jetzt. Klar gibt es ein paar Leute, die nicht mehr wollen oder die ein bisschen gestresst sind, aber ich glaube, das haben wir überall.
Also positiv, viele Leute unterschreiben die Initiative. Negativ, gibt es denn Leute, die euch auch angreifen? Weil es gibt ja auch Kreise, die sagen, ihr akzeptiert die Demokratie nicht, auch wenn die Abstimmung damals vor einem Jahr sehr knapp war, dass ihr jetzt halt das Resultat nicht akzeptiert und quasi eine Rückgängigkeitsmachung-Initiative gestartet habt.
Klar, diese Stimmen gibt's. Unser Argument ist ja jeweils, es geht nicht darum, einfach diese rückgängig zu machen, sondern wir haben ja auch mehrmals über den bilateralen Weg bereits abgestimmt. Also 5-mal hat das Volk Ja gesagt zum bilateralen Weg. Und jetzt möchten wir ja nur, falls sich die beiden Geschichten in die Quere kommen, sprich, falls es nicht möglich ist, die Masseneinwanderungsinitiative umzusetzen, ohne die bilateralen zu gefährden, dass dann das Volk das letzte Wort haben soll. Das ist ein bisschen aufwendig, das zu erklären den Leuten. Zum Teil leuchtet es den Leuten ein. Es gibt also tatsächlich auch Personen, die damals Ja gestimmt haben, aber die jetzt das Gefühl haben, doch, der bilaterale Weg ist wichtig und das im Zweifelsfall soll lieber der bilaterale Weg gelten und nicht die Masseneinwanderungsinitiative konsequent umgesetzt werden.
Ihr habt jetzt auch Schützenhilfe von oberster Stelle erhalten. Letzte Woche hat Evelyn Wittmer-Schlumpf nicht ganz beabsichtigt oder nur privat die Meinung geäußert, sie möchte auch eine zweite Abstimmung oder es müsse wahrscheinlich noch eine Abstimmung geben. Beflügelt sie das?
Das ist sicher eine Motivationsspritze. Das zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. RASA ist unbedingt notwendig. Es ist wichtig, dass wir sofort jetzt diese Unterschriften sammeln und sehr präsent sind auch.
Auch wenn der Bundesrat und die Parteien im Moment ein bisschen kopflos zu agieren scheinen, habt ihr jetzt nicht unbedingt viel Unterstützung von Parteien direkt, obwohl eigentlich eure Initiative so ein bisschen für viele wahrscheinlich die gute Lösung wäre. Wie geht ihr damit um? Kriegt ihr die Parteien doch langsam auch ins Boot für die Initiative Raus aus der Sackgasse?
Aber es gibt tatsächlich einzelne Exponenten, die sehr interessiert sind. Es gibt auch zum Teil Altnationalräte zum Beispiel, die auf unserer Unterstützungsliste sind. Und klar, wir bleiben im Kontakt und sind sehr offen und würden uns natürlich auch freuen, wenn einzelne Parteien uns noch mehr unterstützen würden. Grundsätzlich erachten wir es aber auch als unsere Qualität, dass wir in dem Sinne ein Bürgerkomitee sind, eine wahre eigentlich Volksinitiative und keine Parteieninitiative.
Ihr habt theoretisch noch bis nächstes Jahr Zeit, um die Unterschriften zu sammeln, müsst sie aber eigentlich schon im Sommer zusammenkriegen, die 100.000 Unterschriften, damit es reicht, rechtzeitig noch eine Abstimmung zu veranstalten. Wie sieht's aus? Seid ihr auf gutem Weg?
Ja, ich würde sagen, wir sind auf Kurs. Wir beginnen jetzt erst richtig mit der Sammelphase, die wird heute eigentlich eingeläutet. Am Samstag waren wir bereits präsent und hatten da 1.000 Unterschriften zusammenbekommen. Aber klar, wir müssen Vollgas geben. Das ist uns bewusst, aber wir sind sehr zuversichtlich.
Soweit der RASA-Mitinitiant Lucius Brodbeck. Wenn es nicht rechtzeitig zur Abstimmung kommt oder das Parlament es nicht schafft, die Abschottungsinitiative bis genau heute in 2 Jahren gesetzlich umzusetzen, dann ist der Bundesrat gezwungen, die Initiative per Verordnung durchzusetzen. Mehr Infos zur RASA-Initiative gibt's online unter www.initiative-rasa.ch.
Rabe Info.
Es ist gang und gäbe, dass die Privatwirtschaft bei staatlichen Universitäten mitmischt. Zum Beispiel finanzieren Großkonzerne Lehrstühle und Forschungsstellen für ihre eigenen Interessen. In der Schweiz gehören auch das Militär und die Rüstungsindustrie zu diesen Unternehmungen. So werden an Universitäten und ETHs Waffen- und Überwachungssysteme erforscht. An der Wirtschaftsuniversität St. Gallen gibt es sogar Studienpunkte für Studierende, welche die Offizierschule machen. Armeekritische Kreise und Friedensorganisationen wie die XOA fordern deshalb die Einführung von sogenannten Zivilklauseln. In ihren Reglementen verpflichten sich Hochschulen dem Frieden. Seit gut 30 Jahren haben in Deutschland über ein Dutzend Universitäten solche Zivilklauseln. Vorletztes Jahr enthüllte eine Zeitung, dass das US-Verteidigungsministerium Pentagon in Deutschland forschen ließ. Auch an der Uni Bremen. Ausgerechnet an der Universität, die schon vor knapp 30 Jahren eine Zivilklausel eingeführt hatte. Trotz diesem Rückschlag kämpfen in Deutschland Arbeitskreise für die Selbstverpflichtung zur zivilen Forschung, für mehr Zivilklauseln. Unsere Kolleginnen von Radio Korax haben mit Judith Hesse und Anne Genoschek vom Arbeitskreis in Halle über das System von Zivilklauseln gesprochen. Eine Definition.
Ja, eine Zivilklausel ist eine Selbstverpflichtung der Hochschulen, dass an der Hochschule nur für friedliche Zwecke gearbeitet, geforscht, gelehrt werden darf. Also dass an der Uni keine Rüstungsforschung betrieben werden darf, also wo eben direkt für Rüstungskonzerne gearbeitet wird, dass aber zum Beispiel auch keine Vertreterinnen der Bundeswehr eingeladen werden, die dort irgendwie Vorlesungen halten, eben dass man sich davon distanziert und aber auch aktiv für den Frieden sich einsetzt. Und genau, das sind, ja, eine Zivilklausel kann eben im Hochschulgesetz sein, kann aber auch eben im Selbstverständnis der Uni verankert sein und eben dort, ja, versuchen zu garantieren, dass an der Uni eben nicht fürs Militär gearbeitet wird oder dort Unterstützung passiert.
Viele Hochschulen gibt es gar nicht, die eine Zivilklausel haben. Da muss man einfach mal auf die Wikipedia-Seite dieses Begriffes gehen und sieht, das grenzt sich doch sehr ein. Ja, wie kann man sich das erklären, dass an solchen Hochschulen oder an vielen Hochschulen in Deutschland sowas vielleicht nicht ausreichend thematisiert wird, sowas gar nicht umgesetzt wird? Wo seht ihr da die Gründe?
Ich glaube, einer der sehr wichtigen Gründe und der vielen Gründe ist auch, dass an den wenigen Hochschulen, an denen es eine Zivilklausel gibt, die oftmals nicht eingehalten wird und das dann eben auch bekannt wird. Also zum Beispiel an der Uni Bremen ist das, glaube ich, ein sehr bekanntes Beispiel und ein sehr häufiges Beispiel. Das war, glaube ich, eine der ersten Unis, die eine hatte, eine Zivilklausel. Und bei der, und ich glaube, das ist jetzt auch Anfang des Jahres auch mit bekannt geworden, als diese Pentagon-Sache rausgekommen ist, dass auch die Uni Bremen da wiederholt eben gegen ihre eigene Zivilklausel verstößt. Und ich glaube, dass das auch dann sehr abschreckend wirkt auf andere Universitäten, die sich vielleicht damit befassen, und auf Senatoren oder Rektoren, die dann darüber entscheiden sollen, oder eben auch Studenten, die dann sich denken, ja, aber wenn es doch da eine Zivilklausel gibt und sie wird nicht eingehalten, was bringt uns das dann, wofür brauchen wir das überhaupt?
Klar, die Zivilklausel ist in allererster Linie eine Selbstverpflichtung. Du hast erzählt, kann irgendwie verankert werden in bestimmten Texten, in bestimmten, ich sag mal, Ordnungen der Universitäten. Wenn eine solche Klausel eingeführt werden würde, wie ist da eigentlich sicherzustellen, dass die tatsächlich auch umgesetzt wird in der Art?
Also das Erste, was dann eigentlich das Wichtigste ist, um diese Zivilklausel umzusetzen, ist eben das Stichwort Transparenz. Also dass man überhaupt weiß, wo zum Beispiel Gelder hinfließen, woran in bestimmten Instituten gearbeitet wird. Das ist eben erstmal ein großes Problem, wenn man auch auf die Frage eingeht, wie sieht es denn eigentlich mit der Rüstungsforschung aktuell aus, dass man bei vielen Sachen eben die Zahlen gar nicht kennt. Und so eine Zivilklausel ist dann zum Beispiel ein erster Schritt zu sagen, okay, wir haben eine Verpflichtung, wo auch offengelegt wird, woran geforscht wird, wofür gearbeitet wird, woher das Geld kommt. Und das ist dann quasi die erste Möglichkeit, das Ganze dann auch umzusetzen. Und man kann dann eben noch weiter nachdenken, ob es dann darüber hinaus irgendwie bestimmte Mechanismen gibt, das Ganze auch abzusichern, dass man eben sagt, gut, dann darf manche Themen werden dann nicht behandelt, oder man nimmt von bestimmten Unternehmen kein Geld an, wenn man weiß, die produzieren zum Beispiel Waffen. Und das hängt dann aber eben davon ab, dass wirklich alle auch für diese Zivilklausel einstehen und nicht eben zum Beispiel nur die Studierenden, sondern dass da auch Lehrende, die Professoren dahinter stehen.
Klar, wenn man sich zu so einer Klausel verpflichtet, ist natürlich einerseits die Frage, wie wird eigentlich geforscht? Wer ist da eigentlich das Unternehmen, das dahinter steht? Wenn jetzt aber zum Beispiel rauskommen würde, es sind doch recht viele Unternehmen, die hier wirtschaftlich mit militärischen Zwecken zum Beispiel zusammenarbeiten, und dann fehlen diese Gelder, wo... Also das sind ja durchaus auch Grenzen dieser Zivilklausel. Wo seht ihr da Lösungsansätze? Wo könnte dieses Geld, was dann am Ende eigentlich fehlt, herkommen? Oder wer steht da auch in der Aufgabe, sich dafür einzusetzen?
Das ist eigentlich, also gerade diese Zivilklausel-Geschichte, ja, ein relativ langer Prozess. Also erstmal, was Diskussionen voraussetzt, ob man sowas haben möchte oder ob man eben bereit ist, auch für militärische Zwecke zu forschen. Und es setzt aber auch voraus, dass man sich Gedanken darüber macht, wie sind unsere Hochschulen finanziert, weil es ja doch ein großes Problem ist, dass viele Unis einfach sehr abhängig von Drittmitteln sind, von Einfluss aus der Wirtschaft, weil die Länder und der Bund nicht genug Geld geben, um die Hochschulen zu finanzieren. Deswegen ist eben dieser Zivilklausel-Frage auch verknüpft, dass man darüber sich Gedanken macht, macht, wie Hochschulfinanzierung aussehen kann, wie kann eben eine gute Hochschule aussehen. Und ja, es ist dann gut, wenn die Hochschulen eigentlich größtenteils von Unternehmen gefördert werden und dann quasi damit ja auch bestimmt wird, woran geforscht wird, wenn quasi nur noch Geld da ist für Sachen, die irgendwelche aus der Wirtschaft kommen, und dann fallen andere Sachen weg, die kein Geld einwerben können. Also ist quasi diese ganze Finanzierungsgeschichte, muss man bei den Zivilklauseln immer mitdenken, und wir sagen dann klar, wir brauchen mehr Geld aus öffentlicher Hand, um die Hochschulen auch wirklich auszufinanzieren.
Das waren Judith Hesse und Anne Genoschek vom Arbeitskreis, der sich für eine Zivilklausel an der Universität in Halle in Deutschland einsetzt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, dem 10. Februar 2015 auf Radio Bern Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Mittwoch, wie immer um 11 Uhr. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Jonas Jakob. Merci vielmals fürs Interesse und einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.